Welcome to the next episode of the Science Podcast Live from the Traca, the gravel adventure in Girona. Who will be the next king or the next queen of the Traca? 360 and 200. We will see. Only the sky is the limit. When you will hear this episode, you will be not the same as before. And now, we will start the next episode, the Traca special, the gravel adventure, in 3, 2, 1.
Meine liebe Güte, was eine Anmoderation zur neuen Podcast-Folge der Post-Trucker komische Blues-Vibe Recovery-Folge.
Gänsehaut, Junge.
Gänsehose. Wie geht's dir, Lennart?
Ja, jetzt nachdem ich Fix You
schon wieder komplett aufgeribbelt.
Bin ich wieder müde. Das läuft immer so früh morgens.
Ja, das stimmt.
Ja, lang nicht mehr auf dem Rad gesessen gefühlt.
Seitdem.
Seitdem. Heute ist Freitag. Und wir machen heute die Traca-Rückblick-Folge. Wir hatten ja überlegt, ob wir das da schaffen. War eigentlich schon vorher klar, dass das nicht klappt, weil irgendwelche Leute auf 360 Kilometer Rennen unterwegs sind.
Ja, und der andere dann an dem Tag unterwegs ist, stimmt. Ich habe auch überlegt, ob ich am Samstag hätte aufnehmen können.
Am Samstag?
Und dann so einen Tag nach dem Rennen. So, dass wir am Abend hätten von deinem Rennen oder sowas. Aber,
ja.
Alter, ich weiß.
No chance.
No chance. Ich hatte den ganzen Tag, glaube ich, Kreislauf.
Ja. Genau, wir wollen so ein bisschen über die Woche sprechen. Du bist das 360er gefahren,
yes.
Ich bin das 200er gefahren. Ich glaube, es ist keiner von uns das 100er gestartet in unserem Umfeld.
Also ich dachte von uns beiden.
Von uns beiden.
Ich glaube auch.
Keiner hat da noch das 100er gemacht. Nein,
ja,
definitiv nicht.
Ja.
Ja, wir haben eine Woche vor Ort verbracht. Du hast schon ein, zwei Videos rausgebracht zu der ganzen Woche. Ich glaube, da kommt sogar noch ein drittes. Bin ich im Lügen?
Ja, genau.
Nee?
Okay, doch, top. Doch.
Gut. Ja, war schön, mal wieder Gravel zu fahren. Erstmal.
Fandst du?
Ja, ich hatte schon Bock. Also, als ich da angekommen bin, dann abends mal so 2 Stunden zu graveln.
Ja, ja. Ah, das war geil, ja.
Hat stimmt. Schon was.
Ja, ja,
das boah. Rennen, ob das Spaß ist oder nicht. Hat sich zwischendurch ein paar Mal geändert.
Ja, ich empfehle den Podcast-Hörern wie immer natürlich das Video der Woche. Und da kann man mal ganz kurz Lennarts Mental Breakdown mal mitbekommen.
Ist das in dem Video drin?
Ja. Ich konnte es nicht reinschneiden, Lennart.
Ja, okay. Na gut. Ja, dann passt das wahrscheinlich zu den Erzählungen, die wir jetzt hier gleich, die gleich schildern werden.
Absolut.
3 Tage in Girona ein bisschen Radfahren, Strecke angucken zum Teil.
Ja.
War geil. Hat erstens wichtigste Erkenntnis.
Oha.
45er Reifen.
Was war das für eine Panikmache? Leute,
ist besser als, nee, ich wollte sagen, ist besser als ein 40er.
Ja, ja, klar, aber was
Leute, was gefolgt ist, ist natürlich der nächste Schritt.
Ja, wir gehen mal einen Schritt zurück, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also, folgendes Szenario, wir haben ein großes Haus, wo wir alle Fahrer mit untergebracht sind, die Fotografen, die wir da mit dabei hatten, für Ministry, für Science, die ganze Bagage war da, so.
Und dann tauchen da erstmal 2 Mountainbiker auf.
Und dann tauchen so 2 Mountainbiker auf. Lukas Baum und Georg Egger. Ich sag mal so, Jungs, die was drauf haben und wo man auch so ein bisschen deren Expertise auch, ja, Glauben schenken darf, kommen da an mit einem, mit Aubert-Bikes und was war da drin?
50er
vorne? 50er, ne? Oder was? 55 sogar? Nee.
50.
50. 50er Reifen, vorne, hinten, beides. Und kam mit den fettesten Schnuffen an und meinen sie, ja, breite Reifen und...
Stopp, wir müssen früher anfangen. Wir sind den ersten Tag gefahren. Und wir hatten die meisten noch 40-40 drauf. Ich hatte 45 vorne, 40 hinten. Bin die erste Abfahrt gefahren und dachte mir,
ganz
schon
kurz,
so,
ja, das ist One RS, also nochmal, oder nee, ja, nee, One, du hast One R drauf gehabt, oder?
Ich hatte ein R.
Ja, okay, aber es gab, Nolli kam, glaube ich, mit einem RS an.
Okay, aber das ist erstmal.
Also mit einer glatten Fläche in der Mitte.
Erstmal wurscht. Ja. Bin auf jeden Fall die ersten Abfahrten gefahren und dachte mir, das fühlt sich auf einmal anders an, als ich das gewohnt bin. Weil ich hatte das erste Mal das Gefühl, ich habe ein bisschen Kontrolle, was ich da mache.
Das ist schon mal gut.
Das ist wirklich. Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen an dieses Reel, was wir letztes Jahr mal gepostet haben, wo wir so eine total steinige Abfahrt runterfahren.
Oh ja.
Da hatte ich mit 40er Reifen und zu viel Luftdruck halt das Gefühl, ey, mich trägt das Rad hier in alle Richtungen, aber ich habe hier gar nichts im Griff.
Du bist Beifahrer.
Ich bin Beifahrer, jetzt mit einem 45er Reifen und ich bin 1,6 bar Luftdruck gefahren. Mhm. komplett anderes Gefühl, hat viel mehr Bock gemacht.
Ja.
Und hab das den anderen schon gesagt und ich habe so ein bisschen gemerkt, die dachten sich so, ja, ja, komm. Du bist einfach ein bisschen mehr Gravel gefahren als wir in letzter Zeit, du bist ein bisschen mehr gewohnt, deswegen bist du gerade schneller die Abfahrten runtergefahren. Ich hab die ganze Zeit gelabert, am nächsten Tag kommen die Mountainbiker und was haben die drauf? 50er Reifen vorne. Ja. Und, oder haben, glaube ich, sogar einen 45er erst gehabt, haben aber gesagt, wir machen fürs Rennen auf jeden Fall einen 50er drauf, wenn nicht sogar nochmal einen speziellen Mountainbike-Reifen.
Ja.
Und dann ging's los.
Und dann hat sie der Rest des Teams sich mal komplett in die Hose gemacht. Ich glaube, erst war ja die Ansage.
Ich würde nicht mal behaupten, in die Hose gemacht. Ich würde sagen, man hat den Weg zu einer Verbesserung gesehen,
ja,
ohne dafür trainieren zu müssen und man ist diesen Weg gefolgt.
Ja, man ist diesem Weg aber auch ein bisschen porös gefolgt, würde ich behaupten.
Ja.
Also manche war dann halt.
Wie immer.
Wie immer. Oh, lass uns mal alle die Reifen ändern. Oh, ich habe festgestellt, es passt doch nochmal ein anderer Reifen rein.
Ja, hinten eigentlich, erste Idee von Alu-Experte Georg Egger war, den Rahmen vielleicht noch ein bisschen zu verbiegen. der Idee sind wir nicht gefolgt. Aber bei unserer Standard-Kettensäge passt bei One-By hinten ein 45er rein. Mhm. Wenn du einen Umwerfer hast, musst du ein bisschen tricksen.
Okay.
Und erst haben sie nicht getrickst, gedacht, scheiße, es passt nicht. Mhm. Dann haben sie angefangen rumzutricksen, Umwerfer zu verstellen, mit viel Isolierband, so ein Kabel nochmal woanders zu verlegen und haben dann gemerkt, okay, wir kriegen einen 45er hinten rein.
Ja.
Und haben dann angefangen.
Aber erst hatte Nolli nämlich mein 45er reingepackt. Ich hatte ein RX drauf, kein One R. Und das passte, glaube ich, von den Seitenstollen nicht mehr. Und dann meinte er, scheiße, funktioniert nicht. Dann hat er aber das Laufrad, ich glaube, dein Laufrad oder irgendein anderes Laufrad genommen, 45er R, glaube ich, meinte, ey, das passt ja doch. Mhm. Was ist da denn los? Und dann hat er sich da verrückt gemacht und dann musste doch der arme Cedric losziehen.
Ja, dann sind verschiedene Leute an verschiedenen Orten damit beauftragt worden, Reifen zu kaufen, besorgen, zu klauen, was auch immer. Hauptsache, die Herrschaften können 45er Reifen überall fahren. Und dann kam sogar noch ein 50er vorne rein.
Ich wollte sagen, dann der nächste Step, Tag oder zwei Tage vorm Rennen, also wirklich relativ close. Wir können das Ganze dann noch erweitern, weil irgendwie auch festgestellt wurde, dass vorne in der Gabel auch ein 50er theoretisch hätte Platz gehabt. Ob das jetzt sinnvoll ist, also nicht, können wir gleich diskutieren. Aber erstmal wäre möglich und jetzt in diesem Szenario, in diesem Vibe, Pre-Race-Trucker, zwei Tage vorher, oh, breit ist besser, war dann auf einmal, ja, die Mountainbike-Jungs fahren auch 50, ich könnte zumindest vorne 50 fahren, ja, dann hau ich mal auch direkt einen 50er, dann muss auch ganz schnell noch drei 50er Reifen aufgetaucht werden.
Ja. Also ich hatte da keinen Nerv, noch hinten 45er reinzuklappen und vorne 50er, weil ich dachte, ich fühle mich mit dem 45er eigentlich wohl. Und ich weiß halt auch, den 45er da hinten reinzumachen, da musst du halt dann echt mit jede Menge Isolierband und Co. dann rumtricksen. Ja. Und ich hatte einfach keine Lust, das Risiko einzugehen, dass mir da irgendwie das DI2-Kabel gezogen wird im Rennen.
Flupp.
Und ja, so viel zum Setup.
Aber mit dem vorne ganz kurz möchte ich nochmal Sepp Breuer kurz zitieren. Das fand ich eigentlich ganz cool, wie er das sagte. Er meinte, welche Intention hast du denn vorne 50er zu fahren? Wenn du nicht beide 50 fährst, sondern einfach nur vorne 50. Du könntest halt sagen, okay, es ist so.
Damit es scheiße aussieht, weil du keinen Ten-Wall-Reifen vorne hast wie bei den anderen Jungs.
Das zum Beispiel hast du vorne so einen fetten Ballon. Also man könnte halt sagen, okay, es ist so sandig und so ganz, ganz loose quasi, so richtig locker, dass ein breiter Reifen so ein bisschen wie beim Fatbike dir ein bisschen Grip gibt. Okay, aber die Strecke war nicht so. Das heißt, maximal könnte man auch sagen, breiter Reifen, bisschen Luftdruck, wegen Durchschlag möglicherweise könnte ein breiter Reifen vorne interessant sein. Dann sagte er selbst zu mir, fragte mich, guck mich so an, was passiert, wenn du vorne einen Durchschlag bekommst?
Bei Tubeless, meinst du?
Ja, also wenn du im Vorderrad einen Durchschlag bekämst, was passiert noch? Dann wäre der Impact so hoch, dann bleibst du nicht auf dem Fahrrad, dann bricht dir die Felge oder du gehst über Lenker. Und dann könnte man sagen,
kommt auf den Durchschlag an, oder?
Ich glaube, so ein bisschen hat er recht. Also klar, wäre davon so ein kleines Loch, wie so ein Gullideckel mit Vollschwung. Aber ich glaube auch, wenn du in so einer Abfahrt Durchschlag bekommst vorne, dann sagt er auch, dann hast du so viel Impact eigentlich drauf, dann gehst du schon fast über Lenker. Dann ist eigentlich auch egal, ob du jetzt einen noch breiteren Reifen gefahren bist oder eben nicht.
Ja, also er kennt sich mit Reifen deutlich besser aus als ich. Also dann folge ich dir mal. Was bist du denn gefahren eigentlich?
45 vorne hinten, aber den RX, weil einfach bei schlammigem Terrain greift er ein bisschen besser, ist auch schnell die Laufrichter wieder frei. Und meine Intention war eigentlich, ich hatte vorher mit Sepp auch ein bisschen gesprochen, ey, das Setup, was mich am sichersten durch die Strecke trägt. Also ganz ehrlich, ich pfeife auf 3 Watt Rollwiderstand und auch auf dem Asphalt und hier und da und Aerodynamik, wenn er mich einfach die 360 sauber durchträgt, weil wenn ich einen Platten habe, verliere ich dann halt 5, 6, 8, 10 Minuten, keine Ahnung, und das kann ich einfach in Rollwiderstand nicht rausholen.
Ja.
Hauptsache, das Ding funktioniert.
Okay. Wollen wir mit dem 560er anfangen?
Wir beginnen mal chronologisch.
Adventure.
Das Adventure. Also man kann sich kaum mehr die Kante geben oder über die Dauer hinweg die Kante geben, als beim 560 Kilometer mit 10.000 Höhenmetern, waren es, glaube ich, Richtung Pyrenäen, Richtung, wie heißt der, Walter 2000, auch um die Ecke, ne? Also komplett, ja, wirklich geisteskrank. 550 Kilometer waren es am Ende. Ich kann mal kurz mit durchmoderieren. Wir hatten ein paar der Science-Athleten da, vor allem zwei Athleten von mir, Svenja und Sebastian Breuer. Svenja bei den Frauen, Sepp bei den Männern. Und da kann man sagen, bei Svenja, Chapeau, diese Frau, die hat Svenja Sachen gemacht, die ist losgefahren und hat einfach nicht mehr aufgehört, schnell zu fahren. Das kann die wirklich. Fährt los mit dem Kniegas die ganze Zeit und hat dann irgendwann Stück für Stück, du konntest im Tracker mal sehen, Stunde um Stunde auf die Konkurrentin rausgefahren und hat dann wirklich das Ding abgeschossen. Glückwunsch an der Stelle. Das Tracker Adventure gewonnen mit 3 Stunden Vorsprung auf Cynthia auf Platz 2. Die ist die 20 beste Fahrerin, glaube ich, insgesamt gewesen.
Ja, muss man auch sagen, bei so längeren Distanzen haben Frauen oftmals sogar Vorteile, ja, was den Stoffwechsel angeht. Ja. Und das siehst du immer wieder.
Man könnte
bei so richtig langen Sachen dann auf einmal, dass die Abstände zwischen Männern und Frauen da viel, 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 viel closer sind.
Absolut. Und man könnte also sagen, in Prozent der Schwellenleistung sind Frauen definitiv in der Lage, höhere Prozentzahlen und länger vor allem das aufrechtzuerhalten. Deswegen, ich kann es mal ganz kurz versuchen rauszusuchen, hatte Svenja im Vergleich zu Sepp auch, Moment, so, Trucker. Sie ist 28 Stunden gefahren, Sepp ist 24 Stunden gefahren. Also knapp Unterschied von 4 Stunden, lediglich 4 Stunden, das finde ich immer irre.
Ja.
Sepp fährt, Moment, wo haben wir es? 18.000 Kilokalorienumsatz, sie fährt 14.000 Kalorienumsatz, weil einfach ein bisschen leichter.
Ja.
Sepp hat 1011 TSS und Svenja hat 1300er TSS. Bisschen länger und auch theoretisch in Prozent würde man hier wieder sagen, ne, du würdest in Prozent fährt sie wieder mehr Leistungsfähigkeit als Sepp quasi im Vergleich. Der ist gleich
immer ein bisschen mehr gequält.
Genau, weil Sepp wollte das ja nicht so. Guck, da freut er sich. Aber das muss man auch mal lassen. Ne? Das ist schon echt irre. Also die prozentuale Ausschöpfung quasi Leistungsfähigkeit ist schon wild.
Ja. Nichts, was ich jemals in meinem Leben hoffe,
fahren zu müssen. Ich möchte dich immer noch für Badlands ranbekommen, weil ich glaube, da habe ich die, ne?
Nee, brauchen wir nicht drüber sprechen. Okay. Ich bin 200 gefahren, ich kann jetzt schon mal vorweggreifen, es hat gereicht. Aber ja, 2 Science-Athleten.
Ja, genau, Sepp wird dann Zweiter. Auch da, wir haben lange diskutiert, werden noch mal in Ruhe auswerten. Er sagte auch, an einem Sahnetag wäre super schwer gewesen, den Victor, der gewonnen hatte, einzuholen, weil auch der. Der ist losgefahren, den hast du nie wieder gesehen, der hat ein Tempo drauf gehabt und hat in den Pyrenäen noch eiskalt auch ein paar Selfies noch gemacht, in eine Insta-Story geladen und wenn du mal die Bilder im Ziel anschaust, der Typ sieht aus, als wäre...
Ja, ich dachte erst, was macht der da, weil der kommt von hinten ins Ziel reingefahren, weil der die Startaufstellung der 360er schon ist.
Ja.
Und ich dachte mir so, hä? Was hat der denn gemacht? Und dann kommt einfach so an und steht da so völlig verloren rum.
Ja,
während im Hintergrund wahrscheinlich gerade Coldplay läuft.
Fixion.
Und alle Leute Gänsehaut haben. Und der steht da und der Typ kündigt wieder an, dass es sein Leben verändert und dann gewinnt er das und niemand guckt zu.
Ja. Das ist echt leider eine Kritik bei dem Rennen gewesen. Auch der Veranstalter hat das 560er-Rennen auch echt ziemlich vergessen, muss man sagen. Da gab es auch keine Siegerehrungen dann irgendwie in dem Moment. Und das war einfach so, ja, er ist irgendwie schon eine Stunde eher da als erwartet.
Krass, er hat überlebt, super.
Gut, haben wir das auch. Bitte hier seine Medaille. Ja, auf jeden Fall krasse Performance beim 560er-Tagen. Und auch da nochmal interessant und spannend zu sehen, wie das funktioniert. Ich hatte auch ganz kurz.
Ja.
Ich habe ja im letzten Video und letztens diskutiert, Race Carb Strategie, die konzentrierte Kohlendrahtsuppe. Beide Athleten, jeweils 2 Flaschen Race Carb mitgenommen.
Ja, ich habe Svenja danach getroffen, die meinte, eine hinten in so einer Satteltasche, noch eine drin. Da dachte ich so, jo, krass.
Ich glaube, es war sogar bei ihr, hat sie auch gesagt, es war schon zu viel fast. Sie hätte auch dann weniger nehmen können.
Ich glaube, 2 Flaschen waren schon extrem, aber solange sie es verträgt, kann sie es ja mal reinkippen, aber würde ich auch immer testen, ob man das dann am Ende in der Konzentration
absolut
verträgt.
Aber es ist halt eine schöne Art, konzentriert die Kohlenhydrate mit dabei zu haben und unabhängig zu sein von den Stationen.
Ja, definitiv. 360er.
360er.
Da ist natürlich der wichtigste Science-Athlet überhaupt am Start gewesen. Lukas Löhr.
Achso, ich dachte Paul.
Paul auch sehr gut gefahren.
Ja.
Kannst du jetzt, wie willst du anfangen? Willst du das Rennen vorne schildern oder das Rennen bei dir schildern?
Wir können ja mal mehr auf vorne eingehen, weil mein Rennen sieht man auch sehr viel noch im Video. Vielleicht mal ganz kurz. Paul, auch unser Athlet, Freund von Rosa, fährt vorne, also anders, die beiden, ich habe letztens gesagt, die waren im Höhentrainingslager, kommt zwei Tage vorher von Andorra nach Girona runter, der Weg ist relativ easy, deswegen konnte man es logistisch auch einfach machen, mit der Intention, den akuten Höheneffekt mitzunehmen, also Sauerstoffökonomie mitzunehmen in das Rennen.
Ja.
Ich sag mal so.
Es hat bei beiden gut geklappt.
Es hat bei beiden richtig gut geklappt. Der Paul hat auch, sagte auch, ich wusste nicht, was los war. Der hatte ein Kniegas gehabt. Der ist bis Kilometer 270, glaube ich, vorne in der Gruppe noch gewesen. Hat teilweise ist er solo rausgefahren. Ja. Kann man sich im Streamer nochmal anschauen. Oder in seiner, ich glaube, er hat ein Reel rausgemacht. Riecht man es in konzentrierter Form. Und er meinte, ich habe es nicht verstanden. Ich konnte einfach die ganze Zeit drauftreten und es hörte einfach nicht auf.
Ja, kenne ich. Story of my life.
Das Schlimme ist ja, wenn du das Video siehst und auch vom späteren Gewinner, wie die doch die letzten Anstiege hochknattern, das mache ich ja vielleicht einmal im Training ausgeruht.
Ich habe mir das sogar angeguckt bei Tobias Kongstad, dem Sieger des 360er von Pass Racing, der, glaube ich, den letzten Anstieg, oder was ist den letzten Anstieg, den langen Anstieg sozusagen, rüber auf die Girona-Seite von diesem Gebirgszug, rein nach Casa della Selva ungefähr, auch nochmal 3,5 Minuten schneller gefahren ist als ich. Und ich hatte noch nicht so viel Kilometer in den Beinen. Der hat 12.000 Kilojoule verbrannt an dem Tag. Auch ziemlich solide.
Ja.
Und die fahren aber zum Beispiel nicht mit Race Cup, die fahren relativ viel mit Power Cup 108.
Lässt sich ja auch leicht umsetzen, wenn du so schnell bist und nicht so lange Fahrrad fahren musst.
Genau.
Ja, ganz ehrlich, das ist wirklich einfacher. Die fahren lediglich, in Anführungsstrichen, 11 Stunden, haben 3 Verpflegungungen. Wenn du halt.
Ja, doch, die hatten 3, stimmt.
Klar, wir hatten drei. Das heißt, wenn du zwischen 2 Verpflegungsstationen, in Anführungsstrichen auch wieder, nur 2,5 Stunden, 3 Stunden fährst, so und nicht
dann
4,5.
Haben die jedes Mal einen neuen Musette bekommen.
Genau.
Und da hatten die wieder 2 Flaschen Power Cup drin und wir haben immer noch Eisgears mit reingeschmissen.
Ja.
Ja, und dann waren die wieder versorgt für die
Dann waren die wieder fresh.
Fresh waren die, glaube ich, nicht, aber.
Ihr sah fresher aus.
Ja, auf jeden Fall eine spitze, krasse Leistung. Er ist auf jeden Fall solo gefahren, die letzten, lass mich nicht lügen, 50, 60 Kilometer. Im Schnitt 253 Watt Average, glaube ich. Und 290 Normalized über die 11 Stunden.
279, ja.
Ja. Solides Ergebnis. Dahinter Jan Steckli von Tudor.
Ja.
Auch noch gar nicht so krass viele Gravel-Rennen gefahren in den letzten Jahren und bringt aber einen großen Motor mit und vor. Jetzt muss ich überlegen, wer mein Nachname heißt. Seaman heißt mein Vornamen auch von Pass Racing, der Dritter wird. Der auch noch gestürzt ist, glaube ich, kurz vorher und dann, ich glaube, Jan Steckli hat auf ihn gewartet und in dem Moment haben sie dann gesprochen, okay. Du wirst Zweiter, ich werde Dritter.
Ja, okay.
Die sind 11 Stunden irgendwas unterwegs gewesen. Ich möchte aber jetzt eigentlich mal die Renngeschichte vom Herrn Löhr hören, weil ich habe ehrlich gesagt irgendwie gar nicht viel gehört danach, weil du warst nach deiner Renngeschichte eher so im Delirium und am nächsten Tag bin ich die 200 gefahren und haben gar nicht so wirklich über das Rennen gesprochen.
Hast du gewonnen? Surprise? Nee, hast gerade das Podium zitiert, also ich bin auch nicht Vierter geworden. Also mal Schmerz Nummer 1 und ich hole nicht zu weit aus, keine Sorge, aber Schmerz Nummer 1, ganz ehrlich, 5.50 Uhr Start.
Yo.
Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Ich meine, klar, das Ding dauert auch relativ lang so und ich habe auch mal gedacht, so, ich möchte eigentlich vor allem vor der Einbruch der Dunkelheit Richtung Ziel kommen, weil ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt, die letzte Abfahrt und letzte Anstieg, da habe ich keinen Bock gehabt, das im Dunkeln zu fahren.
Ja.
Deswegen war ich auch relativ froh, dass wir früh losgefahren sind, aber kannst du machen, was du willst. Du hast ein Frühstück quersitzen. So, ich bin auch bewusst ohne Bicarbonat losgefahren, weil ich halt weiß, dass so ein bisschen auch mal die Kohlenhydrataufnahme so ein bisschen gehemmter sein kann und mal so ein Unwohlsein hat. Und das wollte ich am Anfang halt nicht. Und ich wollte ja, ganz kurz, meine Intention ist, oder mein Gedanke, Tracker 360, ja, wir fahren dann halt von mir aus irgendwie auch schnell los, aber das wird ja hinten raus vor allem entschieden.
Mhm.
Habe ich die Memo nicht bekommen, dass wir den ersten Anstieg einfach mal geschlossen alle Vollgas fahren? Wir sind neutralisiert da reingefahren. Wir hatten relativ schnell den ersten Anstieg von, ich glaube, guten 6-7 Kilometern. Und wir sind neutralisiert, vielleicht 2 Minuten losgefahren mit dem Auto. Und dann ist das Auto wie rund um Düren einfach von vorne gefahren, hat die ganze Zeit so eine Ekel-Pace draufgehalten. Und dadurch ist aber auch nie vorne abgerissen. Das heißt, das ganze Ding fährt Single-Line, jeder Anschlag da hoch. Und ich hatte morgens 6.08 Uhr. Mehrfach über 400 Watt auf dem Pedal. Und ich finde, das sollte man nicht morgens um 6 Uhr haben. Das war so ein stufenartiger, wellenartiger Anstieg.
Den sind wir im Intervall auch gefahren.
Ja, und das Ding war wirklich, asphaltiert, also daher auch schnell. Und ich habe da drauf zwischendurch 4,25, dann nächste Welle 4,98, wieder 4,23, dann mal 515. In den Senken habe ich dann irgendwie zwischendurch mal 200, 250 gehabt, aber an den Anstiegen fahre ich 450 Watt, die fahren mir weg. Und in den Senken komme ich nicht wirklich ran. Dachte mir, das kann nicht sein, ich kann nicht so hart auf dem Gas stehen. Ich werde jetzt einfach kontrolliert fahren. Ich hatte also die erste halbe Stunde von diesem Rennen mal gut und gerne 284 Watt Average, 318 Normalized.
Wie lange?
Auf eine halbe Stunde. Mhm. Und das war schon eher, ich halte mich zurück und bin vom Posi ungefähr 12, die ich hatte am Anstieg, am Anfang, auf Posi 158 zurückgefallen.
Interessant, weil der Sieger, Tobias Kongstad, ist auch nur 281 Watt Average gefahren.
Ich weiß auch nicht.
Hattest du deinen Gewichtsrucksack noch an?
Ich hatte alles dabei, anscheinend. Ich habe
mir die Daten angeguckt. Das wundert mich jetzt, dass du das sagst, dass es so krass schnell war. Weil
ich habe auch kurz gedacht, mein Powermeter vielleicht zu viel anzeigt, aber das hätte danach irgendwie, das wird nicht funktionieren, das wird nicht passen. Und ich habe auch.
Die sind halt teilweise schnell gefahren. Das ist ja so ein Stufenanstieg. Genau. Glaub, deswegen ist der Average-Wert so. Genau. Weil die sind auch mal 6,5 Minuten 3,30 gefahren und auch mal 5 Minuten 3,80.
Ja, und ich habe
mit einer Unterbrechung dazwischen. Und wenn sie auf dem Gas standen, sind sie halt 4,30 gefahren. Ich
habe es
so rausgeschnitten.
Genau, mein Problem ist halt, ich konnte es am Anfang so ein bisschen mitfahren. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich konnte diese hohen Peaks so nicht fahren, wie die es halt fahren.
Ja.
Werde jetzt durchgereicht. Und ich hatte, glaube ich, auch gar nicht so viel Rückstand jetzt nach ganz vorne. Aber dadurch, dass du halt das oben sich potenzierende Tempo hast, weil alle ja geschlossen da vorne fahren. Ich weiß auch, dass Paul sagte, dass es auch in Ordnung war. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du halt eine 4,20er-Schwelle hast und damit klarkommst, dann ist das jetzt diese Zahlen auch nicht so wild für dich.
Das ist Pipifax.
Natürlich.
Also dann merkst du das auch gar nicht, dass schnell gefahren wird.
Genau, und das ist dann so, hau ruck, richtig gute Beine hast, ne? Hau ruck über den Anstieg drüber, kurz in die Senke. Dann mit meiner mangelnden Laktatabbaufähigkeit morgens um 5 Uhr.
Hau ruck drüber, Abbau?
Wo ist der Abbau? Und ich hab dann auch gemerkt, ich darf da gar nicht jetzt weitermachen, weil sonst ist gleich wieder vorbei. Ich wollte mal ein Learning haben aus dem letzten Jahr, als ich meinte so, ich fahre mal mit den Ersten mit und gehe halt komplett hops. Naja, hab mich da oben halt irgendwie gesettelt, hab dann meine Gruppe gefunden, aber dann waren wir direkt erstmal vielleicht eine halbe, dreiviertel Minute hinter den ersten Fahrern und dann potenziert sich das aber
hinter
auf.
Hinter den ersten wie viel waren das dann?
Naja, aber gesagt, wahrscheinlich 150 schon vor mir dann. Ich bin wirklich komplett nach hinten durchgereicht worden.
Ja.
Wir hatten vielleicht 200 Starter beim Pro-Race. So, und der hat dann irgendwie eine gute Gruppe gefunden, aber dann fahren die halt vorne schon schneller als du hinten. Ja. Vor allem, wenn deine Gruppe erstmal ein bisschen angeschossen ist.
Ja, das kannst du vergessen, weil normalerweise ist es ja auch so, jedes Mal in einer Gruppe, du bist ja da auch aus einem bestimmten Grund.
Ja, genau.
Und du bist auch vorne aus einem bestimmten Grund. Ich finde das immer witzig, so, man macht sich dann Sorgen, so, oh ja, jetzt muss ich nach hinten aufpassen. Oder du hast auch falsche Hoffnung nach vorne, weil du denkst so, ja, die Jungs haben dich ja auch abgehängt gerade.
Ja, genau.
Warum? Es gibt einen Grund, wenn du scheiße hinten reingefahren bist, dann in der Gruppe hängst, dann hast du vielleicht noch so ein paar Leute da drin, die eigentlich stärker sind als du.
Oder du hast zwei Leute, die Platten haben, die irgendwann von hinten rankommen.
Genau, so Zeug.
Die Dynamik deiner Gruppe, wie es bei mir auch so war, komplett kaputt machen.
Ja.
Weil sie dann meinen, mit 400 Watt nach vorne fahren zu wollen.
So Zeug gibt es. Ja. Aber das schlimmstmögliche Szenario ist eigentlich, genau, ich wollte eigentlich darauf hinaus, wenn du sozusagen an so einem zweiten Berg in deiner Gruppe bist, und dann denkst du so, oh, hoffentlich hängen die Bieten ab, dann musst du dich eigentlich mal dran erinnern, so, ja gut, aber das ist meine Bubble jetzt gerade.
Ja, genau.
Die ist leistungsmäßig mit mir vorher berghoch gefahren. Das schlimmste Szenario ist aber, wie bei mir, wenn ich ganz vorne in den Anstieg reinfahre und dann in einer zu guten Gruppe immer noch rauskomme, weißt du? Weil eigentlich sind die anderen 30 Sekunden schneller als ich berghoch gefahren, nur die sind halt ganz hinten reingefahren. Und dann hängst du auch am zweiten Berg noch in dieser Gruppe, die eigentlich besser ist als du. Das ist das Problem.
Kennst du dieses eine Bild, das eine Meme mit diesen Soldaten, die da so reinstürmen wollen? Da gibt es einen Clown dabei.
Ja, so bist du quasi. Genau, so bin ich in der Gruppe. Ich stehe dann da so. Ja, da so hänge ich dann da drin und ich hoffe, dass es nicht auffällt.
Ja, Stunde 13, Gruppe 1. Sie haben es noch nicht gemerkt, dass ich eine 250er-Schwelle habe.
Ich bin noch nicht aufgefallen.
Es ist noch nicht aufgefallen.
Ja, da fällt es halt immer schnell auf. Aber okay, du bist halt über diesen ersten welligen Anstieg und danach kam ein relativ großes Flachstück.
Ja, genau.
Zumindest auf der Profil sieht es so aus. In echt sind da schon nochmal ein paar kleine Anstiege drin, die auch so 3-4 Minuten gehen.
Da siehst du auf dem großen Profil, siehst du das halt nicht mehr. Aber also denkst, ich dachte auch so, es ist komplett flach und auf einmal kommt da so eine Welle, wo ich denke so, okay, wo kommt der her?
Dann fährst 10 Minuten lang?
Genau, dann fährst du doch wieder so 10 Minuten, irgendwie so ein Kniegas. Da hatte ich auch einen Berg, dann habe ich auch, du hast recht, ne, wenn man das aber, diesen Gedankenexperiment mitnimmt und sagt, ey, keiner ist jetzt wirklich so viel besser als ich, dann kannst du auch bewusst mal sagen, ich lasse euch ein bisschen fahren, weil ich glaube, ihr seid gar nicht so viel besser. Ihr wird keiner jetzt komplett alles auseinanderfahren. Ja. Dann sind die vorne rausgefahren, ich hatte irgendwie 2,66 bei so einem 12-Minuten-Anstieg und die sind die vorne mit Abstand raus. Und ich habe es dann auch nachher wieder stückweise eingeholt. Da kann man auch so ein bisschen anfangen zu pokern, seine eigene Pace zu fahren, bevor man sich da selber aus einer Gruppe rausdribbelt. So, das kann ja auch schnell passieren. Dann lieber kontrollierter fahren.
Wann wurde es denn so richtig hässlich bei dem Rennen?
richtig hässlich wurde es nach mehr als der Hälfte, wenn du von den Pyrenäen zurückkamst Richtung Girona.
In diese Ebene rein. Ne?
Diese Ebene rein. Das war der Moment, wo, okay, man muss dazu einmal vorweg sagen, ich habe irgendwann bei Kilometer 80 das Gefühl gehabt, ich habe, folgendes, ich habe meine Bremsscheiben sauber gemacht. Kennst du das, wenn du anbremst und dann merkst du so, oh, die Bremsscheibe, die habe ich sauber gemacht, die packt noch nicht so richtig, das dauert noch einen Moment. Weißt du, wenn so ein bisschen vielleicht Schmier drauf ist, Wasser drauf ist. Ich
mache meine Bremsscheiben relativ selten sauber.
Okay, aber wenn du das Rad sauber machst, dass du es am Anfang nicht ganz so packt. Es dauert ja. So drei Bremsvorgänge, dann geht's auch wieder. Mhm. Ich dachte mir, ah, guck mal, dann ist das jetzt das, bis ich gemerkt habe, ich muss ganz schön weit die Bremse ziehen, bis sie mal wirklich packt. Und auch mit Zunahme des Rennens festgestellt hatte, dass ich immer weiter auch die Bremse ziehen müsste, bis es packt und gar nicht mehr so richtig packt.
Hast du gepumpt?
Ich habe richtig gepumpt. Und das hat schlimmer gemacht, weil...
Schlimmer?
Ja. Ich dachte auch, ich pumpe jetzt so schön an. Und je mehr ich gepumpt habe, desto schlechter wurde es. Und dachte mir, sag du Schande, vielleicht sollte ich mal ein bisschen aufpassen hier und das einsparen.
Spaß mal mit Bremsen.
Bis ich irgendwann gemerkt hatte, ey, ich kann hier ziehen. Hier kommt ganz, ganz wenig Bremsdruck an. Ungefähr bei Kilometer 80 war der Bremsdruck auch dann weg.
Vordere Bremse?
Rechts, hinten. Hinterradbremse.
Hinterbremse, boah, ich wollte schon sagen.
Das wäre schlimm gewesen.
Vorderbremse hättest du auf gar keinen Fall zu Ende fahren können.
Nee, ja, die aufgehört. Ja. Hinterradbremse komplett Geist aufgegeben. Bei Kilometer 80 von 360. Guter Start. Dann bei Kilometer 100.
Auf in die Pyrenäen.
Bei Kilometer 100 oder 110, nee, genau, 110, 10 Kilometer vor der Verpflegungszone. Auf einmal fahre ich so in der Gruppe. Ey, wir hatten auch so eine richtig schnelle Gruppe am Anfang. Das war ganz geil, weil die haben Meter gemacht. Die waren richtig am Ackern. Ich fahre so und auf einmal irgendwann. So, nein, eine Gruppe war ganz gut gerade. Und du hörst richtig, wie der Reifen auch so tak, 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 tak und irgendwas ist und ich verliere Luftdruck. Und dann haben wir Scheiße, hab schnell abgebremst. Fahr so und auf einmal hört das auf, das Geräusch.
Ja.
Und dann ist okay, spring so auf meinen Reifen rum, hält. Hä? Habe ich mir jetzt gerade einen Platten eingebildet? Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht hat die dich mich dann abgedichtet, fahre ich mal nach vorne wieder ran. Bin wieder mit Anschlag mit 54 schnell in meine Gruppe rangeeiert, weil die waren echt mit 36 Grad im Reisetempo. Hab dann aber gemerkt, mit dem Luftdruck, den ich da verloren hatte, das ist auch ziemlich hart jetzt. Da ging ein Anstieg noch kurz vorher hoch. Ey, da sind die so drüber gedrückt, das war so unnötig. Und auch mit so einem, ich sag mal, vielleicht 1,4 Bar oder so, was ich da hatte, war es jetzt auch nicht so angenehm. Dachte mir, komm, bleib bloß dran, dann kommst du gleich in die Verpflegungszone, dann holst dir schnell eine Pumpe, pumpst wieder auf, alles ist wieder gut. Ich komme in der Verpflegungszone an. Niemand, eine Pumpe natürlich. So rumgut, hat jemand eine Pumpe? Ja, da vorne einen gesehen. Kann ich auch haben? Ja, ja, klar. Pumpt dann schnell auf 2 Bar wieder. Hab wirklich was verloren. Dann schmeiß ich mich aufs Rad. Später fahre ich weiter. Irgendwann eine Abfahrt. Fuh, 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 fuh. So, nein. Okay, dann ist jetzt der Moment so. Ruhe bewahren. Gucken, wo das Loch ist. Plug reinhauen.
Wer sehen möchte, wie man das perfektioniert, kann das Video angucken, wo ich foreshadow jetzt mal auch meinen Platten habe.
Ja, ich habe beides ineinander geschnitten, auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr lustige, unterhaltsame 8 Minuten.
Hast du es besser hingekriegt als ich?
Ja, hör mal zu. Ich stehe halt da, such den Reifen, gucke den Reifen an, höre da so das leichte Zischen und suche und drehe den Laufrad und sehe es nicht. Und drehe, das kann nicht sein. Irgendwo war es doch, Zischen. Wo ist es? Drehe, nichts, gar nichts, gar nichts. Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Und irgendwann dachte ich mir so, ey Lukas, du hast jetzt gerade 5 Minuten gesucht, du kannst nicht weiter suchen, du musst mal jetzt irgendwas machen. Und dann musste ich, obwohl ich das Loch nicht gesehen hatte und nicht mal einen Plug reingeschossen hatte, sagen, komm, ich gehe auf Schlauch. Was ein bisschen bitter ist, ja, okay. Weil du willst nicht auf Schlauch gehen. Weil bei Trucker mit 2 fetten Abfahrten noch und Durchschlag beim Schlauch nicht gut.
Ja, genau das habe ich mich auch gedacht.
Du willst nicht zu früh auf Schlauch gehen. Naja, auf jeden Fall Luft raus, Schlauch reingemacht, setz ihn halt so schön rein, flup, 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 Reifen drauf, Kartusche, popum. Klackt auch schön rein. Ich hab ins Laufrad rein, komm, Attacke, jetzt mal richtig schön wieder schön Kniegas fahren. Setz mich drauf. Bop, 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 bop. Ihr kennt das, wenn der Reifen nicht ganz drauf sitzt. Ich, scheiße, kurz angehalten, nochmal nachgepumpt. Immer noch, richtig unrund. Das hat so genervt. Ich fahre richtig lange auf so einem unrunden Reifen. Irgendwann dachte ich mir, es kann nicht sein, ich muss nochmal anhalten, ich muss nochmal nachpumpen. Hab den so rumgewälzt. Wenn du versuchst, es von der Hand irgendwie drauf zu drücken. War ein Ticken besser, aber die ganze Zeit irgendwie kacke. Ich bin wirklich ungelogen, 100 Kilometer oder 150 Kilometer eigentlich auf so einem springenden Hinterrad gefahren.
Irgendwann wird einem das doch egal, oder?
Auf Gravel war es sogar besser als auf Straße. Straße war am unangenehmsten. Und am Anfang war es auch noch schlimmer als nachher. Ich glaube, ich habe nachher so ein bisschen reingesetzt in so eine Abfahrt. Aber ihr müsst euch vorstellen, Kilometer 100, weiß ich, 40 von 63 und ich habe nur noch eine Bremse und ein Hinterrad, wo schon Schlauch drin ist, der ist relativ unrund läuft. Hast du einen
zweiten Schlauch?
Natürlich nicht.
Das ist aber unverantwortlich, Lukas, auf eine 360-Kilometer-Runde zu fahren mit nur einem Schlauch.
Ich dachte zumindest, ich kann mal wenigstens einen Plug irgendwie reinhauen. Aber ja, ich dachte mir so, gut, dann pump auch lieber mal ein bisschen mehr drauf. Ne, dann springst du halt, mir egal, Hauptsache ich kriege keinen Durchschlag. weil ich will einfach nur heil ankommen. Und dann ist meine Fahrweise natürlich auch ein bisschen passiver in Abfahrten gewesen, obwohl ich mich sehr, sehr wohl vorher gefühlt hatte mit dem Bike und dem ganzen Setup. Aber mit dem Wissen, dass du Anschlag mit der Vorderbremse immer bremsen musst, geradeaus in die Kurve rein und dein Hinterrad wegslippt, weil zu viel Druck drin ist, war jetzt auch nicht so geil.
Insgesamt super, super Bedingungen. Ich habe übrigens das erste Mal einen Schlauch in einen Gravel-Reifen ziehen müssen.
Ja.
Und erinnere mich gerade, dass ich überrascht war, dass man natürlich das Ventil rausmachen muss. Aber das habe ich doch nie
Zitat, wie du sagtest.
Das habe ich doch nie wieder eingesammelt. Oder hast du das?
Nee, du hast eingesteckt.
Ah, okay.
Ich habe es auf Video, wie du es eingesteckt hast. Okay. Oder wie Lennart, ich zitiere, sagte, ist das kompliziert, dieses Gravel? Ja.
Also in dem Moment war das auf jeden Fall kompliziert. Eigentlich ist es einfach. Naja, okay. Das heißt, du dann durch die Ebene durch.
Ja.
Ein langer Anstieg nach
Vorteil ganz kurz nochmal durch die Ebene durch. Irgendwann kam die Frauengruppe und wir hatten ja einen Deal geschlossen, Lennart, dass ich mich mir nicht eine halbe Stunde auf Caro Mignon einhandeln soll.
Ja, weißt du das noch? Kannst du vergessen, ne?
Ja, dann kam bei Kilometer ungefähr 100, weiß nicht, nach sieben, acht Stunden, bei Kilometer 180 war Caro Mignon immer noch nicht da und dachte mir so, warte mal, das sieht doch richtig gut aus für mich. Halbe Stunde auf Caro Mignon, jetzt noch bekommen, wart mal ab, die soll erstmal kommen. Dann kamen die von hinten, dann waren die perfekt in der Ebene. Wir haben das Frauenrennen, wir waren hinten in der Gruppe dahinter, bestimmt 10, 12 Männer halt. Und wir haben mal gesagt, ey, wir wollen das vorher nicht beeinflussen, die sollen da im Wind fahren. Muss man auch ganz ehrlich sagen.
Darfst du auch nicht.
Darfst du auch nicht, genau. Aber was willst du, also auch da, du kannst auch nicht, die Männer waren stärker in dem Moment, auf der Flachen, muss man einfach sagen, als die Frauen. Und wir waren alle dahinter. War auch okay so für alle. Aber wenn jetzt Caro Mignon in dem Fall viermal falsch abbiegt, ne, irgendwo falsch reinfährt, wir richtig fahren, sie wieder von hinten kommt und aufschließt und natürlich direkt in der Gruppe von 20 Leuten ist, dann muss man auch sagen, kann man auch nicht viel machen. So.
Ja, in dem Moment muss man halt bedenken, ich sag's jetzt mal ganz hart, man ist der Scheißdreck vom Scheißdreck.
Ja, ist man auch. Wir sind nicht wichtig.
Ja, also ja, die fahren da um den Sieg und ich meine, für mich war das genau das Gleiche am nächsten Tag.
Ja.
Und da, ja, sorry, aber die fahren da um den Sieg und das ist dann in dem Moment halt auch wichtiger.
Ja, absolut ist das wichtiger, definitiv. Wir haben auch dann extra eine Distanz nach vorne gelassen, dass wir die Lücke nicht zu nah ran machen, dass sie immer noch so eine kleine Gap schließen muss. Aber wenn sie jetzt falsch fährt und 20 Leute richtig fahren, dann ist sie, wenn sie umdreht, auch in so einer 20-Leute-Gruppe, weil wir können uns nicht wegreduzieren. So.
Sie muss ja direkt wieder nach vorne fahren.
Ja, genau, sie muss halt direkt, Vorfahrt hat sie auch gemacht und so, ist nicht hinten geblieben, das passte auch schon alles. Und dann irgendwann haben die Frauen, haben sie gut gemacht, weil sie gemerkt hatten, dass alle Männer dahinter auch so ein bisschen, es war sehr entspannt in dem Moment, weil auf der Flachen musstest du nicht viel investieren, die haben es da vorne gemacht. Dann haben sie uns alle durchgewunken, kurz vor der Feedzone, sind wir alle vorgefahren an denen, vorbeigefahren. Da hatten die vier ihr Rennen für sich alleine. Und ich glaube, dann ist, Caro Mignon und die Prévost-Cousine, keine Ahnung, die sind irgendwie verwandt.
Halbschwester.
Ich glaube, durch die Feedzone attackiert und konnten dadurch halt die Gap aufreißen zu den anderen beiden. Und dann kamen die an uns vorbei und meinten so, hier, von wegen, please, ne, nicht ranfahren und so weiter. Wir, klar, auf jeden Fall. Und dann gab es so einen Moment, da kam ein langer Anstieg. Und dann bin ich gefahren und von hinten hörte ich so, wie Sarah Sturm da von hinten angeschossen
Sarah
kam.
Sturm.
Ich glaube, so heißt sie auch. Sarah Sturm. Kam die angeschossen, schrie so, so, Achtung, Achtung. Und ich so, ja. Und da bin ich wirklich auf so einem Singletrail hoch auf so einen Wall gefahren, rechts weg hoch an diese Rampe, so einen Wall hoch und merkte, aber auch ein bisschen Geschwindigkeit drauf gehabt, merkte aber, der Wall da vorne hört dann auf. Ne? Ja. Ich drehe mich irgendwie so, come on, fahr mir vorbei.
Fahr jetzt durch, bitte.
Weil genau, sonst komme ich jetzt vorne wieder auf dich von oben drauf gefahren. Und dann hat sich auch noch bedankt und ist dann losgefahren. Da habe ich auch gemerkt, ich weiß gar nicht, wie viel ich auf Caro Mignon jetzt verloren habe, aber am Anstieg, wie schnell die da hochgefahren sind,
das ist brutal.
Das ist wirklich nochmal ganz irre. Davor war es in der Flachen war es entspannt. Da sind die 32 von vorne gefahren, wie hinterher. Ja. Aber Anstieg, ciao.
Kannst du vergessen, auf jeden
Fall.
Kannst
du vergessen.
Okay. Ja. Du hast es zu Ende gebracht.
Ich habe es zu Ende gebracht, genau. Dazu kam noch zweimal Kette verhakt hinten in der Kassette, aber das muss auch so sein, auch inklusive des
Spirit of Gravel.
Auf den letzten 4 Kilometer, die letzte Flussdurchfahrt, aber wirklich so richtig schön zwischen Kassette und Speiche den kompletten Kettensalat. Dann stand ich auch so, ich war angepisst, aber ich habe es auch schon direkt so, ja, mein Gott, das muss jetzt auch so sein. Ich hatte so ein bisschen wie mich sogar lustig gemacht.
Ja.
Am Ende.
Bist du zufrieden?
Ja. Ich bin zufrieden, alles gut. Ich wollte durchfahren, ich wollte einfach mit einem guten Kniegas durchfahren, das Beste rausholen, was geht. Ja klar, ein paar Mal angehalten. Ich hatte relativ viel Standzeit, muss man sagen. Ich hatte 14 Stunden und 11 Sekunden Gesamtzeit. Meine Training Peaks Fahrzeit liegt bei 13 Stunden 30, also eine halbe Stunde. Ich glaube, die Adventure XL-Fahrer da haben weniger Standzeit als ich. Also eine halbe Stunde Standzeit ist schon ordentlich. Am Ende, die Stats, 186 Watt Average, geht voll klar. Ist halt vor allem diese Rollphasen und mittlere Phasen, wo wir gecruised sind. 223 normalized, ein Cardiac Drift von 9%. Das finde ich okay.
Ich habe 12. Ich habe auch weniger Watt Average.
Ah, auch gut. Ich will auch gar nicht mit dem
Watt. Gut, Lennart.
Sehr gut. Ich will es eigentlich in den Vordergrund stellen. Ich will gar nicht zu wenig, also mit wenig, nee, anders. Ich will nicht mit hohen Watt flexen, sondern eher mit wenig, weil ich dachte, selbst da kann man super viel Effizienz gerade an den Tag legen und sparen.
Ja, also da kann man richtig viel Effizienz an den Tag legen. Also das habe ich nur noch nicht kapiert, wo. Also,
ja, okay.
Immer noch nicht ganz verstanden, wie das im Gravel ist. Also da bin ich weit von der Effizienz entfernt, aber ich glaube, da kannst du richtig spielen.
Ich hatte am Ende so eine Gruppe, wo ich teilweise Fahrer verloren habe, die haben jeden Hügel, jede Gegenwelle 400 Watt gefahren sind, was richtig unangenehm war, habe ich ziehen lassen in der Abfahrt, mich klein gemacht und wirklich ohne Druck an die rangerollt, dran vorbeigefahren, weil ich die nächste Kurve wieder besser nehmen konnte. Und da dachte ich mir so, was macht ihr denn da eigentlich die ganze Zeit? Naja, auf jeden Fall,
Rennen war ein voller Erfolg. Ja, glaube, zusammenfassend kann ich das auch sagen bei mir. Bei den 200ern, ich habe gerade eben schon gesagt, Platten gab's.
Ja.
Ich fange mal vorne an. Wir haben für den Pro-Block gemeldet.
Gute Idee.
Auch immer. Letztendlich hat sich das als schlau herausgestellt, weil wir dann diese Bändchen bekommen haben, spezielle Feeding. Aber ich glaube, das war auch am Ende scheißegal. Oder die Feeds sind wir doch so groß. Ja, auf jeden Fall hatten wir Neutralisation. Boah, lass es 4-5 Kilometer gewesen sein, also ein bisschen länger. Und dann ging es halt direkt in den allerersten Anstieg rein. Ja, es war genau wie man es unterweist, richtig krass. Du fährst in den Anstieg rein, du fährst irgendwie 450 Watt und du stehst. Wirklich, du. Ich bin in Position 10, 15 wirklich perfekt reingefahren. Und ich habe das nicht verstanden. Ne? Wie damals, als kollektiv fahren die einfach und es ist nicht mal eine Reihe, es ist einfach so breit. Das ist ja, glaube ich, das, was sich am meisten verwirrt. Es ist nicht so eine Reihe, wo alle am letzten Zipfel hängen, sondern es ist, die fahren so, dass da Leute versuchen, an anderen vorbeizufahren. So,
die sind doch also handlungsfähig.
Ja, ich meine, das ist so breit, dass die Leute denken so, ich will hier vor. Und ich denke mir halt so, ey, fahrt langsamer. Und war natürlich am ersten Anstieg sofort abgehängt.
Ich finde ganz kurz, ich finde es aber schön, irgendwie das auch mal zu hören, weil ich habe das Gefühl, es klingt hart, aber nur mir geht das so, irgendwie Watt auf dem Pedal zu haben und das Gefühl zu haben, ich bin hier gerade auf dem Rückwärtsgang, obwohl die Zahlen eigentlich
so
ordentlich
viel
sind.
Watt. Also, ich kann das mir nochmal rausschneiden. So, das sind, ich bin abgehängt worden mit 445 Watt. Jetzt bin ich rückwärts mitgefahren. Ich bin unten reingefahren mit 630 Watt und hatte das Gefühl, ich bleibe stehen. So, das war wirklich krass. Und dann bin ich so gecrackt, geplatzt, was auch immer. Auf jeden Fall war es hyper unangenehm. Über den ersten Anstieg dann einfach so ein bisschen mit Auge drüber. Ich glaube, genau, der Nolli kam an mir vorbei. Hab den dann immer noch auf Sicht gehabt und bin dann über die Kuppe, glaube ich, sogar ran in der Abfahrt rein, hatten dann noch zwei Rose Racing Circle Fahrer bei uns und sind die nächsten Anstiege, also sind so drei Anstiege am Anfang gefahren, ganz gut rübergekommen. Das ging dann alles, irgendwann hat sich das so ein bisschen gesettelt. Ich glaube, ich habe auch einfach zu wenig gefrühstückt, beziehungsweise ich habe gar nicht gefrühstückt, sondern Porridge Bar.
Ja, okay. Aber ich verstehe es auch, weil ich habe
zwei Aquarius.
Ich verstehe es aber auch, weil ich habe gleichzeitig das Gefühl gehabt, bei mir, das Frühstück, was ich hatte, war so ein bisschen Haferflocken und irgendwie zwei Scheiben Toast. Ey, das hing mir anderthalb Stunden quer und ich habe mich anderthalb Stunden lang nicht gescheit verpflegt. Ich hatte einen Race Cup, nicht einmal was genommen. Ich habe kein Gel genommen, ich habe ein bisschen was an der Flasche genuckelt, that's it.
Bei mir war es eher anders. Ich hatte das Gefühl, irgendwann der Magen, das relativ früh, der Magen ist leer. So dieses, er hat fast ein bisschen geknurrt.
Ja.
Aber bei den Anstiegen kam ich auch nicht so richtig dazu zu essen. Das war jetzt nicht Grenze, die Leistung hat jetzt nicht drunter gelitten, aber der Magen war auf jeden Fall eher leerer. Hab dann versucht, relativ viel zuzuführen. Über die ersten drei Anstiege gut rübergekommen, sage ich mal. Also wirklich krass abgehängt, muss man auch sagen. Ich weiß nicht, wie viele da gestartet sind, aber so wie ich da am Berg kassiert habe, können da auch nicht mehr so mega viele hinter mir gewesen sein. Gefühlt.
Ja, klar.
Kann auch anders gewesen
das
sein.
Das 200er Starterfeld ist halt natürlich danach, wenn die Age-Group und sowas kommt, halt noch riesig.
Da ist es riesig, ja. Genau. Ja, also die haben auch noch Rückstand gehabt. Ich glaube, wir sind gestartet, dann sind die Pro Women gestartet und dann die Age Grouper sozusagen. Genau. Ich glaube, im nächsten Mal fahre ich auch Age Group, weil das einfach nicht so geisteskrank da losgeht am Anfang.
Gleicher Anspruch. Ja. Also ich finde es, du hast eine Möglichkeit, immer wenn du von vorne kommst, vom Pro-Feld theoretisch zu sagen, wenn die von hinten kommen, die schnellen, dann kann ich mich da reinhängen.
Das ist dann ganz gut, aber dann bist du ja, dann hast du ja schon 20 Minuten kassiert.
Ja, genau.
In dem Moment. Und dann ist es
da sind wir wieder bei der homogenen Gruppe, ja, die sie nicht ist.
Völlig witzlos. Ins Pro-Feld gehören wir auf jeden Fall nicht rein. Hab dann eine Gruppe gefunden, Cedric war da, Nolli war da, zwei Rose Racing Circle Jungs.
Cedric war aber auch da, weil er schon drei Platten hatte.
Auch schon irgendwie drei Platten oder sowas gehabt. Und dann an der Stelle, wo wir am nächsten zu unserem Haus waren, wo wir waren, wirklich Luftlinie 500 Meter.
Nicht mal,
fahre ich irgendwie durch, weiß ich nicht, Pfütze, was auch immer und merke, okay, ist platt. Roll, da ist so eine kleine Wende und sehe da so zwei Typen in der Wende stehen, genau, Lukas und Luca. War praktisch.
Ja.
Da ist dann nur dieses Video entstanden mit einer Standpumpe, also wirklich, als hätte man das geahnt. Was ich nicht so gut fand, war vom Luca zu sagen, jo, du weißt, Digga, da hinten ist das Haus. So nach dem Motto, ja, teste mich jetzt nicht auch noch. Also ich bin so kurz zum Aussteigen.
Das war nachdem, ich verrate nicht alles, aber Lennart hatte noch einen Schlauch rausgezogen, guckt diesen Schlauch an und das Ventil schien sehr kurz.
Sehr kurz,
und dann meint er so, ich habe auch noch eine Ventilverlängerung. Ach, und übrigens, das Haus ist so direkt hinter uns.
Hat er gesagt, dass er eine Ventilverlängerung hat?
Ja, im Haushalt. Wir hätten das auch im Haus holen müssen.
Ja, ich dachte, er will mich zum Aussteigen bewegen. Ja, dann habe ich auf jeden Fall auch einen Schlauch reingezogen, bin weitergefahren. Ich habe auch gar keinen Plan gehabt, was ich da reingepumpt habe. Ich habe auch nie, muss man auch sagen, ich habe auch nie weit genug aufgepumpt, dass es dieses Knallen kriegt, dass der Spreiten
War das denn sauber drin, das Ding?
War anscheinend sauber drin.
Schön für dich.
Aber in dem Moment, als ich losgefahren bin, dachte ich mir so, ich habe irgendwie gepumpt, dann wieder ein bisschen rausgelassen, weil ich dachte, es ist zu viel. Habe nicht geguckt, was es ist und bin losgefahren. Und die ersten Kurven waren schon ein bisschen so, oh, ich habe hier so gar keinen Flow mehr.
Ja, ja.
Kann
ich ganz kurz sagen, an der Stelle nochmal in dieser Kurve nochmal einhaken. Mhm. Als du gerade losgefahren bist, kamen noch zwei, drei andere hinter dir her und meinten, da kommt ein Typ, der braucht eine Pumpe. Ich bin mit der Drohne schon losgeflogen, weil ich war jetzt mit der Drohne unterwegs und dachte, ich guck mal, was da für ein Typ kommt. Und dann kommt da wirklich so ein, muss man sagen, ein ganz armer Tropf, der sein Fahrrad schon seit einem Kilometer da schiebt, diesen Gang entlang und dachte mir, komm, gib Gas jetzt. Dann hielt er irgendwann an. Ich so, jetzt komm bis hierhin, wir haben die Pumpe.
Du hast den beobachtet
von oben. Ja, von oben. Zeit. Und dann ist er angehalten und hat literally 20 Meter, bevor wir da standen, schon noch gefragt, hat jemand hier eine Pumpe? Und wir sagen, komm einfach hierhin. Bis er in diese Kurve kam und wir so, hier, die mit der Pumpe.
Und er denkt sich so, woher wissen die das?
Dass ich eine Pumpe brauche? Und dann kam der an, dann hat er schon so drei Plugs im Reifen, die alle nicht gehalten haben und wollte es mit der Pumpe aufpumpen und hat dann gemerkt, auch das funktioniert nicht. Und war so, oh nee, keine Ahnung. Und ich guck ihn so an, meinte so, ey, wenn du Bock hast, mein Rennen ist durch, ich habe mein Fahrrad hier liegen, du kannst auch meinen Schlauch haben aus meinem Hinterreifen, musst du nur rausnehmen. So, oder mach mal, ich so, ja, komm, mach ich dann. Und sagt er, dann fahre ich wenigstens zu meinem Hotel, dann kann ich da aussteigen. Ich dann so, nee, wenn du jetzt den Schlauch nimmst von mir, dann musst du schon durchziehen. Ja, okay, dann hat er den Schlauch genommen. So, wo war es im Rennen? Er war wirklich so zweite Gruppe. Ich habe auch auf den Bildern gesehen, er war relativ weit vorne die ganze Zeit. Der hat auch gut Gas gehabt. Dann nimmt er den, jetzt kommt's, dann nimmt er den Reifen runter bei mir. Lennart, da fällt da ein 4,5 Zentimeter langer, rostiger Nagel, kommt ihm entgegen, steckt mit der Spitze im Felgenbett. Jetzt weiß ich auch, warum der Kackreifen da nicht gerade war und warum vorher auch wahrscheinlich Junge, da noch reinkam.
Das ist eine typische Lukas Löhr-Story, das gibt es doch nicht.
Sowas passiert nur im Rennen. Wie kann ich jetzt einen 4 cm rostigen Nagel aufsammeln in der Felge?
Das ist krass. Und deswegen war das die nicht bemerken.
Ja, irgendwie schon.
Das finde ich
eigentlich. Ich habe alles abgesucht.
Also, da wage ich zu bezweifeln, dass du alles abgesucht hast, Junge.
Ich würde sagen, da war ich beim Absuchen dann am Ende dann doch ein bisschen schlampig.
Ach so.
Der steckte
einen. Oder der Nagel hat einen echt guten Job gemacht, sich komplett zu verstecken. Ja. Ne? Aber ich bin ja beim Materialschämen jetzt gerade.
Ja, genau.
Und bei mir war es noch nicht vorbei. Ich hatte den Platten, bin dann losgefahren, war mitten im Nirgendwo. Vorne niemand, hinten niemand, hab mich dann irgendwann umgedreht und dann kam so ein Motorrad an und der sagte mir, ja, von hinten kommt jetzt die führende Gruppe der Frauen. Und ich so, ja, okay, cool, darf ich da mitfahren hinten? Und sagt er, ja, häng dich einfach hinten rein.
Ja.
Hab ich mich einholen lassen. Dann kamen die sechs da vorbei, das war dann auch gut mitzufahren. Du hast gemerkt, die haben Zug, aber die sind halt vor allem echt flowig gefahren, sag ich mal, in dieser Spitzengruppe. Ja. Das war echt, die konnten das richtig gut, klar, deswegen waren die auch da vorne. Aber bin dann da mit einem anderen irgendwie knapp 30 Kilometer mitgefahren, bis ich gemerkt habe, so, oh, fuck, die Kurbel, die fühlt sich komisch an, der Tritt ist unrund. Und ich hatte vor anderthalb Jahren mal so das Problem, dass die Kurbel nicht festgeblieben ist. Habe jetzt nochmal neu eingestellt, neu eingestellt das Spiel.
Ja, ja.
dann hat das wirklich anderthalb Jahre oder ein Jahr gehalten. Auch in Marokko kein Problem, bei Santa Barbara kein Problem. Und da jetzt im Training schon einmal ist die locker gegangen. Dann haben wir die mit 40 Newtonmeter wieder angezogen. Dachte ich so, gut, das halt, hält das halt erfahrungsgemäß wieder ein Jahr. Ja. Und dann ist sie da wieder locker gegangen.
Ich sag dir, Thema Gravel Racing.
Thema Gravel Racing.
Anderes Schicksal.
Dann habe ich zweimal mit einem kleinen Finger, weil der passt genau in den 10er Imbus bei mir, habe ich das Ding wieder festgedreht, in Anführungsstrichen. Ich habe den immer so noch so ein bisschen angezogen bekommen.
Mit einem kleinen Finger?
Mit einem kleinen Finger, den kannst du da so reinstecken und dann kannst du den so drehen.
Du hast einen 10er Imbus als kleinen Finger.
Genau, ja, der kann nicht nur viel, kann nur nicht viel Newtonmeter. Auf jeden Fall hat das gereicht, dass die Kurbel nicht abgefallen ist, bis in die Feedzone, bis ich einen 10er Imbus bekommen habe. Dann habe ich das Ding halt wieder komplett angezogen, bin in diesen langen Anstieg reingefahren. Und dachte ehrlich gesagt so, ja, jetzt gucke ich mal, wie lang. Es war ultra heiß. Das fand ich krass. An diesem Anstieg stand die Hitze. Wurde von der zweiten Frauengruppe dann eingeholt und auch von der Gruppe dahinter der Frauen und bin damit die Adde Treffeisen über den Berg drüber. Da habe ich gedacht, okay, komm, ich brauche hier auf jeden Fall noch ein Taxi, damit ich jetzt nicht alleine
bin. Bring mich nach Hause.
Bring mich nach Hause und sie und eine andere, dem bin ich über die Kuppe gefahren, noch in die Abfahrt rein, hab dann Kian aufgesammelt, da unten im Tal und sind dann hinter denen hergefahren und auch da wieder, Junge, die sind da lang geknüppelt. Ey, ich hatte Hans Becking-Vibes. Also, das war schon wieder richtig krass. Selbst wenn ich gedurft hätte, hätte ich auch einfach keine Führung gezogen.
Ja.
Mein größtes Problem war allerdings, mir ging es eigentlich sehr gut. Ich hatte ungefähr 6 Gigatonnen Koffein drin, weil ich habe außersehen zu viel Koffein-Gels statt Mango-Gels mitgenommen und dachte mir, okay, jetzt muss ich die halt nehmen.
Ja, klar.
Mir ging es eigentlich gut, aber die Füße waren ultra heiß. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jemand anders auch kennt, aber ich dachte mir irgendwann, die Füße waren, das einzige Mal, wo die Füße so heiß waren, war bei diesem komischen Pushing Limits Indoor-Ding.
Ach jo, stimmt.
Silvester-Ride.
Silvester-Clash.
Ich bin gestorben, wirklich. Das Einzige, was ich wollte, ist, dass die Füße aufhören zu brennen.
Ja.
Beine waren eigentlich noch ganz okay. Hab dann, weil ich komplett leer gelaufen bin an Wasser, so ein bisschen Krämpfe bekommen mit dem vorletzten Anstieg. Dann irgendwann in meinem Trinkrucksack noch so einen letzten Rest gefunden. Ich dachte, er wäre eigentlich schon leer, aber ich habe das so ein bisschen schwappen gehört. Dann dachte ich so, kann aber nicht sein, vielleicht kommt noch was raus. Dann habe ich noch was gefunden. Das hat instant gewirkt. Also die Beine waren wirklich so nach 2-3 Minuten sofort wieder besser. Und dann habe ich mir halt am Ende nochmal selbst den Zahn gezogen, weil ich habe keinen Recon gemacht von den letzten 10 Kilometern, weil ich dachte, das ist ja scheißegal, da bin ich ja eh irgendwo am Arsch der Heide und bin halt nicht abgefahren. Dann kam da so ein Stück, Kian und ich zu zweit unterwegs.
Beschreib es mal.
Und da führt so ein Weg auf eine Straße, auf eine Gravelstraße hoch und das sieht aus wie halt, oder ist halt einfach so aufgeschüttet. Das ist einfach so Erdmassen, die so aufgeschüttet werden. Und dann sieht das von unten, ich schwöre, sieht so aus, als würde das bündig auf die Straße führen.
Ich gehe absolut mit. Ich gehe absolut mit. Mir ist das Gleiche anders passiert.
Und dann dachte ich mir so, ja, ich habe noch ganz gute Beine. Ich sprinte jetzt da drüber und fahre auf die Straße. Und Kian war angeblich so grau, dass er nichts mehr sagen konnte, aber der hatte den Recon gemacht.
Der wollte nur schauen, was jetzt passiert.
Der wollte nur gucken, was passiert. Auf jeden Fall geht's nicht bündig und flach auf die Straße, sondern das ist wie so ein, also kommt halt so
Table.
Ein Drop. Wie
so, ja, so ein Table haben die. So ein perfekter Mountainbike,
so ein Bikepark-Table.
Genau.
Und dahinter geht's halt runter. Und ich hatte diesen Mathieu van der Poel-Moment, wo ich dann irgendwie da hochgefahren bin und dachte, jetzt gleich habe ich Druck unter dem Vorderrad und da war kein Druck und habe mich dann einfach irgendwie nach vorne überschlagen. Lag dann da, dachte mir, toll, hatte so ein leicht auf den Kopf eingekriegt und hab dann den letzten Anstieg
vergessen.
Geskippt. Den hab ich vergessen, genau. Ich konnte die Routenführung nicht mehr sehen, so ein Jammer. Bin dann aber den Freestyle-Weg nach Girona reingefahren, den man auch so beim Santa Val gefahren ist und bin dann auch nicht durchs Ziel, auch nicht gewertet worden, aber zwei Stunden später stand ich im Ergebnis drin, mit Kians Zeit.
Ja, genau. Ich glaube, die Tracker-Informationen, die sie sonst haben, weil wenn der Track ausfällt an irgendeinem Punkt und jemand halt wirklich da reinfällt, dann wäre das ein bisschen schade, weil vor allem ist es spannend, weil du bist ja ohne umgefahren. Das heißt, du hast den Tracker oben am letzten Anstieg nicht, von der Abfahrt vom Anstieg nicht. Da gab es zwei Tracker, ich habe das nochmal gesehen, so auf dem Video, so Zeitmessnamen
und im Ziel nicht.
Und trotzdem sagen die, ja, dann bist du wahrscheinlich irgendwie in der Gruppe. Die haben dich nämlich direkt hinter Kian gesetzt auf 205.
Aber die hätten schon wissen müssen, dass ich den im Sprint nochmal schlage. Das hätten die schon mal einbauen können.
Das ist Kian.
Ja, okay. Ja, war auf jeden Fall krass. Ich habe auch noch die 200 Kilometer voll gemacht. Ich bin in Girona noch von Kreisverkehr zu Kreisverkehr gefahren, weil ich dachte, ja komm, ich bin in meinem Leben vielleicht zweimal 200 Kilometer gefahren auf Strava.
Ach, hast du echt deswegen gemacht?
Da habe ich gedacht, komm, fuck it, ich fahre jetzt einfach noch hier rechts ab und fahre noch einmal, weil ich hatte echt noch ganz passable Beine. Also das ist, bin wirklich ganz gut durchgekommen, sage ich mal. Wäre interessant gewesen zu sehen, wie lange ich so mit der Cedric-Gruppe hätte mitfahren können. Ich glaube lange, weil die sind am nächsten Anstieg oder am langen Anstieg auch nicht schneller gefahren als ich.
Konntest du auch nicht, also.
Ja, also da war nicht viel, da war nicht viel zu holen.
Ja.
Ja, aber insgesamt im Pro-Bereich haben wir nichts zu suchen.
Ja.
Im Pro-Bereich gewinnt Mats Wirtz-Schmidt bei den Männern.
Ja.
Der soll ja auch ein ganz guter Radfahrer sein. Und allgemein das Level von Leuten, die da vorne mitfahren, sage ich mal, ich würde sagen, 60% der Leute da vorne drin verdienen mit Sport ihr Geld. In so einer in so einem 200er-Feld.
Nicht 60% des Fahrerfelds?
Sondern in dem Elite-Pro-Man-Block, würde ich sagen, sind 60% Leute, die mit Sport ihr Geld verdienen oder Geld verdient haben. Und aus den unterschiedlichsten Disziplinen, sage ich mal.
Und vor allem halt, ich sag mal, die ersten Fahrer, die maßgeblich entscheidend sind für das Grundtempo, muss man ja sagen, dass sie halt auch einfach, da wir reden halt von Leistungswerten pro World-Tour-Niveau. Ich würde so teilweise sagen, sieht man immer wieder, wenn World-Tour-Fahrer auch Gravel-Rennen ausprobieren, die sind nicht unbedingt per se die stärksten.
Ja, okay, bei der WM sah das ein bisschen anders aus, aber
ja. Aber wenn wir jetzt von 7 Stunden 13 sprechen oder von 11 Stunden irgendwas.
Ja, das ist schon
wieder. Das ist eine spezielle Belastung.
Ja, das ist auf jeden Fall was anderes. Vielleicht sind es auch nicht 60%, aber du hast Mountainbiker.
Ja.
Du hast vorne drin auf jeden Fall. Du hast Mountainbiker, du hast teilweise Motorsportler, die extrem fit sind. Du hast irgendwie Straßensportler.
Habe ich auch Video.
Cyclocrosser, ja, genau. Du hast halt wirklich alles da. Und dann denkst du dir auch, wenn du da berghoch fährst, Mama Mia. Also hier habe ich nichts verloren. Hat aber trotzdem, das ist ganz komisch, ich hatte trotzdem den Tag über relativ viel Spaß.
Natürlich. Das macht ja auch super viel Spaß. Ich meine, klar, man regt sich mal ein bisschen auf.
Also eigentlich hatte ich nicht Spaß, aber ich hatte auch Spaß. Die Viehzone war geil, da war richtig krasse Stimmung.
Das hat auch richtig Bock gemacht, das stimmt.
So, und irgendwie hinter der Elite der Frauen zu fahren und sich das Rennen anzugucken und so, das war auch einfach irgendwie cool. Und zu sehen, wie gut die fahren, also was das Technische und das Flowige angeht. Da dachte ich, geil, ich kann jetzt einfach mal eine halbe Stunde hier wirklich lernen,
wie das
funktioniert. Ja, und dann der Rest der Zeit wird dann halt irgendwie so ein bisschen überleben und gucken, dass man seine Fueling-Strategie umgesetzt bekommt. Das hat auch gut funktioniert, war auch cool. Ja, der Sturz war ein bisschen unnötig. An sich war der relativ witzig. Also ich hatte mehr Spaß, als ich dachte, bei so einer Geschichte.
Und gehe ich voll mit. War bei mir genauso, weil irgendwann wird es halt, das 360 ja zu lang, dann wird es halt irgendwann phasenweise langweilig. Da hast du zu viel Transfer, muss man einfach sagen. Also das ist auch so eine Mittelstrecke zwischen Race und ganz lang. Bei ganz lang hast du dann da bist du so ein Typ dafür. Bei 360 bist du immer noch im Feld in so einer Gruppe, aber irgendwann wird das ein bisschen langweilig, weil es halt einfach so eintönig ist. Ja. Bei 200er kannst du auch ein bisschen mehr spielen. Ich fand unser 100er letztes Jahr auch geil, weil einfach so actionreich, du kannst da draufhauen, 3,5 Stunden, wie du Bock hattest. Aber ich verstehe das vollkommen, dass du auch diese, ich sag mal, Art von Herausforderungen, die du halt dann hast, diese neue Herausforderung, eine Strecke zu, Untergrund, zu Verpflegung und so weiter, Renndynamik, ganz anders. Und was halt neu ist, muss man einfach sagen, für alle, die eher Rundstreckenrennen gewohnt sind, es geht mal wieder auch ums Finish. Es geht auch mal wieder einfach das Ding nach Hause zu fahren. Deswegen, warum hast du 200 voll gemacht?
Ja, klar. Also, ja, ehrlich gesagt, aus Trainingszwecken. Weil ich dachte, wenn ich jetzt da auf den Luca höre, der mir sagt, da hinten ist auch das Haus und ich hocke mich da in den Pool.
Also ich meine am Ende in Girona selber. Das hast du wirklich für dich gemacht.
Ja, da habe ich, das war so ein bisschen so, ja komm, die 200 fahre
ich. Ja, genau. Und ich finde es immer wieder schön, dass es wieder so ein Drive kriegt, dass man sagt, ey komm, ich will auch mal. Oder
noch was erreichen in diesem Leben.
Ja, aber es ist auch wirklich, ja,
ja
genau so.
Ja,
aber
recht, ich mache mich
mit
lustig.
Mit so verschiedenen Ansprüchen, das kann ja jeder für jeden was anderes sein. Ich meine, dass du dich vorne reinfährst, war uns klar.
Ja, das stimmt.
Muss man einfach sagen, weil es kein Surprise.
Es ist eher ein Surprise, dass ich 200 Kilometer gefahren bin. Ich hatte die Chancen auf ein DNF.
Hast du uns mehrfach in der Kurve auch gesagt.
Hatte ich höher eingeschätzt.
Ja.
Insgesamt.
Ja.
Aber ich bin recht happy, dass ich nicht ausgestiegen bin, als der Reifen aufgegeben hat und auch nicht ausgestiegen bin, als die Kurbel abgefallen ist.
So, das ist ja schon mal eine Ansage.
Bin erst dann ausgestiegen, als ich auf den Kopf gestürzt bin.
Das ist auch okay. Irgendwann immer reizt er auch.
Dann bin ich eigentlich nur vernünftig gewesen. Aber ja, es war cool. Ich glaube, nächstes Jahr würde ich eher wieder die 100 fahren.
Ja.
Glaube ich.
Wir haben auch einen Science-Athleten, der auf dem Platz 17 gefahren ist, bei den 100er. Auch da.
Das bedeutet auch schon richtig was.
Voll. Vor Alistair Brownlee ins Ziel gekommen. Der kann auch, glaube ich, ein bisschen was.
Was?
Ja, Triathlon. ja, was ich noch sagen möchte, die Gruppe, die dich eingeholt hat, mit den Frauen, Rosa, unsere auch Science-Athletin, ganz kurz ein paar Facts, ich habe es letztens schon in Insta-Post rausgehauen, auch da nochmal kurz Recap zu dem, was ich am Anfang sagte, kommt aus dem Höhentrainingslager von Andorra Richtung Girona runter, die arme Frau hat so viel Zeit noch auf der Rolle verbracht, weil natürlich in Andorra Wetter Bombe, war nur Schnee und Schneeregen, dann kommt die halt zurück. Auch da, es hat letztes Jahr bei Sea Otter funktioniert bei ihr, Sea Otter Girona, und halt jetzt bei dem Rennen auch, wir haben es genauso gemacht, letztes Jahr Bestwerte auf 20 Minuten und dieses Jahr knattern die mit dem ersten Anstieg 10 Minuten 4,92 Watt pro Kilo hoch. Die ersten 20 Minuten ist sie ungefähr bei 4,7 Watt pro Kilo im ersten Anstieg in 21 Minuten.
Ja.
Oh, und da muss man eigentlich sagen, das ist auch schon...
Das ist schon sportlich.
Ist schon schnell.
Vor allem mit dem Wissen, dass man danach, und das ist auch der Unterschied. Klar, man kann jetzt sagen, so, ja, okay, da komme ich irgendwie, was bin ich da hochgefahren? Ich bin nicht so krass weit weg, aber ich bin danach auch in den Flachen keinen Meter Führung gefahren. Ne? Ja. Und die sind da vorne auch immer weiter gefahren.
Die sind aktiv
gefahren. Hat viel mehr Average Watt in Summe auch gehabt, auch normalized dann. Und ich finde das extrem beeindruckend.
Rosa ist 4 Watt pro Kilo dann den letzten Anstieg hochgefahren die ganze Zeit.
Ja.
Und die hat auch super viel von vorne investiert, hat sie auch schon erzählt, können wir in Ruhe nochmal, auch da, ich mache nochmal ein Video mit ihr, veröffentliche nochmal ein bisschen über ihr Training und ihr das, was im Rennen passiert ist. Aber sie sagte auch, ich fand es sehr spannend, sie meinte, ich wollte auch bewusst, die war ja mit Via Fahne, Sophia vorne, ist ganz kurz die andere S-Works-Fahrerin, war nochmal?
Annika Langwart.
Genau, Langwart, genau. Und die wollte nicht, dass Langwart hinten wieder rankommt, weil sie gerade so ein 2-Minuten-Gap hatten, damit die eine 2-1-Taktik spielen können. Hat deswegen gesagt, ich fahre so viel von vorne gerade, damit ich den Abstand halte. Hat sich dadurch aber auch so ein bisschen die Ressourcen genommen, selber am Anstieg vielleicht noch, sie war am Anstieg schon ein bisschen überlegen, sagt sie, aber in den Abfahrten und technischen Part kam die Via Fahne halt ran, weil die halt Mountainbike-Background hat. Und im Finale, sagte sie selber, war es ihr schon ein bisschen klar, dass die Via Fahne halt wegfahren wird.
Ja, man muss auch mal überlegen, was das für ein Niveau ist, ne? Also eine Annika Langwart kommt wieder nach Babypause und gewinnt einfach mal mit der, wie heißt die andere jetzt nochmal?
Via Fahne?
Ja, gewinnt einfach mal Escape Epic.
Ja, genau. So,
und die hat beim Santa Val, hat die Annika Langwart noch gemacht, was sie wollte.
Ja.
Die musst du auch erstmal abstellen. Also das Niveau da ist halt krass hoch.
Absolut. Also Rosa ist mit Sophia, Via Fahne, so zwei Duo, die ganzen letzten Kilometer gefahren, kommen bei Kilometer 197 gemeinsam an, letzten 3 Kilometer und dann gab es diesen Single Trail. Da hat sie auch, da kommt sie halt nicht hinterher. Dann fährt die halt weg und dann ist auch okay und dann hat sie gleichzeitig noch 2 Flaschen verloren, fährt also die letzten 50 Kilometer komplett dehydriert und kommt ins Ziel und das Erste, was ich sehe, als ich zu ihr komme, wie Sophia, wie erfahren, zu ihr kommt, meint, so, du warst definitiv die stärkere Fahrerin.
Ja.
Und das ist dann manchmal so, aber Rennen sehen halt einfach anders aus. Also da nochmal Riesenrespekt an diese Performance.
Ja. Machen wir mal einen Punkt hier bei unserer Trucker-Folge.
Ja.
Wir haben noch einiges vor uns. Ich würde sagen, Gravel-Teil... Gravel-Teil ist jetzt beendet.
Ich
glaube nicht, dass ich Sonntag fahre. Ich habe keinen Startplatz.
Ah ja, okay.
Gravel-Teil ist durch.
Ja.
Das große Gravel-Abenteuer für dieses Jahr ist erstmal beendet, würde ich sagen.
Für dich?
Für mich.
Bei mir geht es in 3 Wochen weiter.
Bei dir geht es in 3 Wochen weiter, genau. Und dann würde ich sagen, springen wir direkt in die nächste Folge rein für alle Leute, die sich eher fürs Straßenradsport interessieren.
Heute, diese Woche gibt es wirklich Doppelbelohnung für euch Leute, dass wir letzte Woche Ausfall hatten. Denn jetzt als nächstes die Giro-Folge.
Ciao.
Macht's gut.